Ja, herzlich willkommen, Professor Dr. Joachim Hensler. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich Zeit nehmen, mit uns über die Geschichte der sozialen Arbeit zu sprechen und heute insbesondere über NATOP und NOL. Und Sie sind Professor an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach. Und sind dort vor allen Dingen oder haben den Schwerpunkt Kinder- und Jugendhilfe, leiten auch den Studiengang dementsprechend und haben ein unglaublich breites Spektrum an Forschungsinteressen. Also ich nenne nur mal zwei oder drei, die wir bei Ihnen gesehen haben. Also Sie haben das Thema Partizipation und Selbstwirksamkeit, Kinder- und Jugendhilfe, Theorie der Sozialpädagogik, Sexualpädagogik, sexuelle Bildung, Diversity Education und. Aber eben ein Schwerpunkt oder ein Thema, das wir mit Ihnen gerne uns anschauen wollen, ist das, was Sie hier zu Papier gebracht haben. Das ist das Buch »Wie das Soziale in die Pädagogik kam«. Und es ist zur Theoriegeschichte universitärer Sozialpädagogik am Beispiel von Paul Nathorp und Hermann Nohl. Und über dieses Buch und auch Ihre Einschätzung zu diesen beiden wollen wir gerne mit Ihnen sprechen. Und zu Beginn die erste Frage, wer war eigentlich Hermann Nohl? Also können Sie zu Hermann Nohl etwas sagen, was ihn so auszeichnet und wofür er so steht?
Ja gut, Hermann Nohl war Pädagogikprofessor und Philosophieprofessor. Das war oftmals ja immer so eine Doppelnomination. Und zwar in Göttingen lange Jahre. Und das war er schon vor dem Zweiten Weltkrieg und dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Und er hat bis weit in die 60er Jahre im Grunde genommen die geisteswissenschaftliche Pädagogik vertreten und insbesondere mit seinem Nachfolger auf der Professur in Göttingen, Erich Weniger, hat sich dann sozusagen sowas herausgebildet, was da geisteswissenschaftliche Pädagogik als Sozialpädagogik zu nennen war. Wobei sozialpädagogisch hat Nohl im Grunde genommen nie ein Theoriewerk gestartet und vor allen Dingen auch gar nicht veröffentlicht. Es gibt Fragmente. Insofern kann man seine Theorie der Sozialpädagogik eigentlich nur als fragmentarisch auch bezeichnen. Entscheidend für die Sozialpädagogik und den Diskurs der Sozialpädagogik über das, was wir hier jetzt dann auch reden, war eigentlich der Aufsatz von Gertrud Bäumer. Gertrud Bäumer war zu dieser Zeit Ministerialbeamtin im Innenministerium und sie war auch ein wenig beteiligt an der Entwicklung des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes, das dann ja auch Anfang der 20er entstand. Und ich nehme an, das nimmt auch Christian Niemeyer an, das hat er ja auch dann auch geschrieben, dass Nohl mit Gertrud Bäumer im Grunde ausgemacht hat, wie sie den entsprechenden Handbuchaufsatz im Handbuch der Sozialpädagogik, beziehungsweise Handbuch der Pädagogik, Band 5 Sozialpädagogik schreiben sollte. Erstmal NATOP abwatschen, es geht hier nicht um die Prinzipien, der sich eine gesamte Pädagogik unterwerfen muss, so hat sie es, glaube ich, geschrieben, sondern es geht hier um das Arbeitsfeld der Erziehungsfürsorge und das nennen wir jetzt Sozialpädagogik. Ne? Und es ist vor allen Dingen Erziehung, der Begriff der Erziehung ist hier ganz wichtig, aber alles, was Familie und Schule ist, ist es dann auch wiederum nicht. Ne? Aber das wird eben sehr stark von ihr gemacht. Deswegen haben dann einige ja auch gesagt, es geht hier anscheinend um ein drittes Sozialisationsfeld. Familie als primäre Schule, sekundäre. Und das dritte wäre dann eben die Sozialpädagogik im Sinne einer doch sehr umfangreichen Erziehungsfürsorge, die dann eigentlich nicht nur die Fürsorgemaßnahmen umfassen sollte, sondern sehr wohl auch, was wir vielleicht heute Jugendarbeit sagen, aber Jugendarbeit schon auch im Grunde genommen schon fast für alle. Mhm. Ja, wenn ein drittes Sozialisationsfeld, dann muss es ja eigentlich auch alle treffen. Mhm. Ja, aber das war, man kann sagen, eigentlich im Programm. Es war eigentlich ein Gegenentwurf gegen die sehr gewalttätige, auch sexistische Praxis in den Jugendheimen. Ne? Und da hat man dann jetzt stark gemacht, es geht ja um Erziehung, deswegen dieser Erziehungsbegriff so stark hervorgehoben. Und das war sehr wohl Nohls Programm. Er hat auch an irgendeiner einem Vortrag hat er mal gesagt, die Jugendwohlfahrt und die Wohlfahrt insgesamt muss Sozialpädagogik werden. Also, und Sozialpädagogik im Sinne, dass der pädagogische Gedanke stark gemacht wird gegen diesen von einem sozialdisziplinierenden, gewalttätigen Gedanken, der die Kinder nicht sieht, sondern die Kinder nur als Probleme sieht. Da gibt es ja auch den berühmten, die berühmte Aussage von Hermann Nohl, es geht darum, nicht dass die Probleme, die der Zögling macht, sondern die Probleme, die er hat, ins Auge zu nehmen, ne, und zu betrachten. Darum geht es. Und diese Aussage ist natürlich auch richtig. Ne? Und insbesondere, wenn wir heute auch wissen, dass ja viele Kinder auch damals schon traumatisiert waren, die in den Kinderheimen waren, ist das noch viel wichtiger. Ne? Deswegen hat er ja auch versucht, in der Kinderforschung zumindest ein wenig Einblick zu gewinnen. Hat er nicht allzu viel gemacht, muss man sagen. Ne? Aber das war schon wichtig, ne? Sozusagen herauszufinden, welche sind die Probleme, die Kinder haben und Jugendliche, die gerade dann in den Fürsorgeerziehungsheimen sind. Ne? Dass sie Probleme gemacht haben, das war klar, das hat jeder gesehen. Ne?
Und die biografische Entwicklung von Nohl, also gibt es da größere Meilensteine?
Ja, also Bernd Dollinger hat gesagt, er ist ein Theoretiker der Krise. Ne? Mhm. Das gilt ja für viele. Ne? Also Nohl, dessen Vater auch Hermann hieß, deswegen hat er dann dieses eine N gestrichen, ne, damit es ein bisschen unterscheidbar ist, ging ja auch aufs Gymnasium, das in Berlin, also er ist in Berlin geboren, und Graues Kloster, so hieß dieses Gymnasium, da ging auch sein Bruder Johannes. Und Peter Dudek hat vor einiger Zeit auch im Grunde genommen eine Biografie über diese beiden Brüder geschrieben. Der Johannes ist im Grunde genommen der pädagogischere, der therapeutischere, ne? Aber eben auch der Bisexuelle, der Abweichler, der auch auf Berg in der Schweiz dann eben auch Haschisch und was weiß ich geraucht hat mit Erich Mühsam zusammen und ne, nackt durch die Wälder getanzt ist. All das hat im Grunde genommen Hermann Nohl auch aufgenommen als eine Bewegung. Aber selbst war er nie in der Bewegung. Ne? Er schrieb ja über die deutsche Bewegung, wo die Jugendbewegung, die Frauenbewegung, die Arbeiterbewegung, aber im Grunde genommen auch die nationalsozialistische Bewegung alles dazu gehörte, ne? Und hat dort sozusagen geistige Kräfte walten sehen, die dann in irgendeiner Form zur deutschen Bewegung werden. Und das hat er wohl vieles bei seinem Bruder sehen können. Ne? Sein Bruder ist später in der DDR geblieben, in Jena, und Hermann Nohl in Göttingen. Okay. Und er hat auch seinen Bruder unterstützt. Also wie gesagt, das ist lange Zeit gar nicht bekannt gewesen, dieser Bruder. Es gibt einen Roman von Birkel heißt er, glaube ich, der Apfelbaum, weil der Autor, auch ein deutscher Schauspieler, Enkel von Johannes Nohl ist. Ja? Und das ist sehr interessant. Und hier werden ganz andere Dinge nochmal offenbart, wo anscheinend Hermann Nohl durch die Unterstützung des Bruders und durch sozusagen das Mitleben des Bruders vielleicht sogar pädagogische Zugänge und therapeutische Zugänge gefunden hat. Ja. Aber jetzt habe ich im Grunde genommen viel auch über Johannes Nohl geredet. Ne? Er ist bei uns gar nicht so bekannt. Aber Hermann Nohl, wie gesagt, hat das stark gesehen. Hermann Nohl hat auch in Jena vor seiner Zeit als Professor in der Volksbildung gearbeitet, weil die schon damals auch stark war, gerade in Jena. Ne? Und so ein bisschen in der Geschichtsschreibung war lange Zeit, als hätte er auch das sozusagen da erfunden. Das hat er ganz und gar nicht. Er hat eigentlich vieles mitgemacht, nicht erfunden, ne, sondern neu geschrieben und sich vielleicht auch ein bisschen in Szene gesetzt. Ne, das kann man vielleicht sagen. Ja. Aber stark geworden ist er halt durch diese deutsche Bewegung und dann viele Aufsätze und ganz viele Schüler und Schülerinnen, ne, die ihn anscheinend auch vergöttert haben und das dann weitergetragen haben. Ich nehme an, wir müssen, wenn wir uns mit Hermann Nohl beschäftigen, uns auch generell mit seinen Mitstreiterinnen, Gertrud Bäumer gehörte dazu, und wo eben auch viele dann eben Schüler waren. Ne? Darüber müssen wir uns dann ein bisschen unterhalten.
Wenn Hermann Nohl als der Großvater der Sozialpädagogik sich sozusagen geriert und durchgesetzt hat, ist ja der Paul Nathorp als, ich glaube, Christian Niemeyer hat mal gesagt, einer der vergessensten Sozialpädagogen. Genau die Figur, die wir heute auch noch mal betrachten wollen, kurz, aber natürlich auch in dem Verhältnis zueinander. Könnten Sie dann zu Paul Nathorp noch mal kurz umreißen, wen wir damit verbinden können?
Also Nathorp ist im Grunde genommen eine Generation vor Nohl. Nathorp war Sohn eines evangelischen Pastors, ist in Düsseldorf geboren und hat in Straßburg studiert und dort hat er Philosophie studiert und hat auch noch in Latein seine Dissertation geschrieben. Mhm. Ich muss die hoffentlich jetzt nicht sagen, ne? wie die hieß. Und kam dann aber über das Lesen von Albert Lange zum Neukantianismus und eben auch zur sozialen Frage. Und die soziale Frage im Kaiserreich war schon eben die Frage der, wie kann es sein, dass die Arbeiter immer mehr verarmen und eben auch möglicherweise ihre Kinder vernachlässigen. Verwahrlosung war da so der Begriff. Und wie muss man hier sozusagen vorgehen? Es war im Grunde genommen die Integrationsfrage schlechthin der Arbeiterschaft im Deutschen Kaiserreich. Und er fand, dass man hier auch mittels Bildung und Teilhabe an Bildung, weil er gesehen hat, das war ja tatsächlich so, dass die Arbeiter und ihre Kinder von Bildung im Grunde genommen ausgeschlossen werden. Ne? Mehr als so eine grundständige Volksschule gab es da eigentlich nicht, wo man ein bisschen lesen, schreiben, rechnen lernt und ansonsten viel Gottes Wort hört, ne? ohne es in irgendeiner Weise einsetzen zu können. Also wie gesagt, das hat er stark kritisiert und er hat daraus dann auch seine Sozialpädagogik entwickelt. Und zwar auf der Grundlage, also Willenserziehung auf der Grundlage der Gemeinschaft. Bei ihm ist der Gemeinschaftsbegriff zentral. Hier geht es sehr wohl um eine ideale Gemeinschaft, die, und das muss man dazu sagen, auf Teilhabe, auf kulturelle Teilhabe, auf Bildungsteilhabe, aber auch materielle, ökonomische Teilhabe setzt und eben die soziale Gerechtigkeit auch voraussetzt. Mhm. Ne? Und da geht es sozusagen hin. Deswegen hat er sozusagen so ein Modell entwickelt von der Familie bis hin zum allgemeinen Menschentum. Ne? Mhm. Also Sozialpädagogik macht es unter dem allgemeinen Menschentum nicht. Aber natürlich, es ist, wie gesagt, eine kantianische Frage, ne? Mhm. Wo wir den kategorischen Imperativ zentral setzen müssen. Handle so, ne? dass die Maxime deines Willens immer ein universelles Gesetz sein kann. Ne? Und da ist ja die Frage, das hat ja Kant auch umgetrieben, wie kommt man dazu? Ne? Und das gilt es. Und deswegen ist es nicht nur so, dass, wie Kant sagte, man wird Mensch durch Erziehung, sondern man wird Mensch, so sagte Natop, durch Gemeinschaft, durch menschliche Gemeinschaft.
Ja. Ne? Spannend ist ja, dass im Prinzip ja zu Hermann Nohls Zeit also ein wissenschaftstheoretischer Begründungsversuch der Sozialpädagogik vorlag. Aber weshalb baut Nohl nicht darauf auf?
Ja, das ist höchstwahrscheinlich natürlich, weil er als geisteswissenschaftlicher Pädagoge dem Neukantianismus nichts abgewinnen konnte. Ne? Es gibt einen Brief, Auseinandersetzung zwischen Diltay, der ja als Begründer der Geisteswissenschaft gilt, und Paul Natorp, die ja Zeitgenossen waren. Mhm. Na, den kannte wahrscheinlich Nohl aber nicht. Ne? Georg Auernheim hat schon in den 68 eine Dissertation dazu geschrieben, zu Natorp und Diltay, wo er im Grunde genommen doch auf Natorps Seite wechselt. Ne? Dass sozusagen hier das Zentrale besser ausformuliert und so weiter vorliegt. Das kann natürlich sein, dass Nohl gar nicht deswegen in diese Auseinandersetzung gehen wollte mit Natorp. Wir wissen es aber ehrlicherweise nicht. Ne? Vielleicht hat er ihn auch gar nicht verstanden. Wir wissen es wirklich nicht. Ne? Aber was zentral ist, der Begriff der Sozialpädagogik, der hat sich auch mit Natorps Namen und natürlich auch mit anderen Namen, weil es gab ja auch immer Auseinandersetzungen. Es war ja nicht so, dass Natorp seine Theorie schreibt und alle sagen super, sondern es gab große Auseinandersetzungen darum. Es gab auch immer wiederum Angriffe von Natorp gegenüber den Herbertianern. Mhm. Ne? Und da muss man auch sagen, hätte er sich vielleicht hin und wieder auch mit denen besser verständigt, wäre es auch besser gewesen. Ne? Aber so waren die alle nicht so richtig drauf. Ne? Das war so ein Kampf immer. Ne? Also Willmann, der kam allerdings von der katholischen Seite und da konnte der evangelische Natorp nichts mit anfangen. Der war sehr, sehr differenziert und da hätte man auch weitaus mehr Forschung, empirische Forschung generieren können. Das war jetzt Natorps Ding auch nicht. Ne? Mhm. Aber auch das, diese Sozialpädagogik hat jetzt Nohl auch nicht so richtig zur Kenntnis genommen. Aber der Begriff Sozialpädagogik, ich habe in dem Buch, glaube ich, auch geschrieben, der war so ein offener Diskursbegriff geworden. Ne? Also unter Sozialpädagogik konnten sich viele Leute etwas Positives vorstellen. Ja? Und das hat, glaube ich, Nohl aufgenommen.
Aber das wäre ja die Frage, was ist denn mit diesem Begriff sozial in Pädagogik eigentlich gemeint? Ja, oder worauf bezieht sich dann Pädagogik und sozial?
Also Natorp hat ja gesagt, es gilt für die Sozialpädagogik, die sozialen Bedingungen der Bildung und die Bildungsbedingungen des Sozialen zu untersuchen. Ja? Wenn wir das so jetzt nehmen, würden wir sagen, die sozialen Bedingungen der Bildung zu untersuchen, das machen wir ja eigentlich immer. Ja? Also das machen schon meine Studierenden in ihrer ersten Projektarbeit. Ne? Beschreiben sie ihre Einrichtung, das Konzept der Einrichtung und so weiter und so fort. Ne? Und auch welche Kinder und Jugendliche da sind. Das sind alles soziale Bedingungen, die wir im Grunde genommen können wir auch sagen, klar, hier betreiben wir ein bisschen Soziologie. Ne? Aber, und das ist das Interessante, er wollte also nicht nur diese Beschreibung, sondern er wollte, dass die Bildungsbedingungen des Sozialen so zu gestalten sind, dass sie insofern bildend sind und sehr wohl auch im Sinne des kantianischen Gedankens, dass wir dann im Grunde genommen dazu kommen, uns als Menschen zu bilden. Ne? Und dass wir in der Lage sind, deswegen heißt es Willenserziehung, in der Lage sind, unseren Willen so zu formulieren, so zu formen, muss man besser sagen, dass wir tatsächlich es schaffen, so so hochmoralisch zu handeln, so reflektiert zu handeln, dass wir da universelle Gesetze in unserem eigenen Handeln erkennen können. Das ist schon eine große, große Sache. Ne? Wir wissen seit Kohlberg, das geht so für nur einen Teil der Bevölkerung überhaupt, so ab 30, glaube ich, ist es möglich.
Sie haben gerade über das Soziale in der Pädagogik gesprochen, ja, und auch beschrieben, was es ausmacht. Und wenn Sie beide Konzepte vergleichen, also NATOP und Null, welches von diesen beiden Konzepten oder Ideen, wen könnte man besser dafür verwenden oder was ist aus Ihrer Sicht geeigneter, welche Arbeit ist geeigneter, die von Null oder die von NATOP dafür?
Ja, da muss man schon sagen, NATOP hat es einfach durchdachter. Ja? Ich hatte ja schon gesagt, bei Null liegt Sozialpädagogik fragmentarisch vor. Ne? Für ihn entscheidender war, den pädagogischen Gedanken in die dann sozialpädagogisch genannte Praxis hineinzubringen. Von daher ist natürlich der NATOP'sche oder die NATOP'sche Theorie besser geeignet, wenn Sie so fragen. Aber hier würde ich schon immer noch ein Aber setzen. Im Grunde genommen müssen wir immer wieder das Soziale und das Pädagogische neu auch zusammendenken. Also gerade wenn es um solche Fragen geht, wie sehen denn die sozialen Bedingungen der Bildung aus gegenwärtig? Ne? Wie haben sie sich entwickelt? Welche Bildungsbedingungen haben Kinder und Jugendliche im Sozialen, welches sie umgibt? Ne? Da kann man auch von mir aus den Begriff der Lebenswelt auch nehmen. Ne? All das gehört ja dazu. Und hier gibt es verschiedene Antworten. Und schon manchmal reicht es, eine Nuance zu ändern und man bekommt andere Antworten. Und also vieles muss man natürlich auch jetzt, wenn man NATOP betrachtet, in den Kontext setzen, in dem er seine Sozialpädagogik entwickelt hat. Das war eben auch die soziale Frage. Wie gesagt, große Teile der deutschen Bevölkerung waren von Bildung ausgeschlossen. Sie konnten auch an der kulturellen Bildung, wo man ja so wahnsinnig stolz schon im Kaiserreich war, dass die deutsche Literatur, die deutsche Klassik und was weiß ich nicht alles, deutsche Musik und. Ne? Da konnten sie gar nicht teilnehmen, weil sie es erst überhaupt nicht gehört hatten, gelesen haben und so weiter. Ne? Und dann hat man ihnen vorgeworfen, dass sie sozusagen so dumm sind. Ne? Und das konnte ein NATOP nicht akzeptieren. Und das würden wir natürlich heute auch nicht akzeptieren. Ne? Wir wissen gerade, was Ausschließungen betrifft. Ne? Wir gehen heute auf eine inklusive Pädagogik zu, wissen aber selbstverständlich, dass sehr viele Menschen von der Bildung ausgeschlossen sind. Ne? Teilweise sich vielleicht auch selbst ausschließen, das mag man nicht gänzlich weg. Aber trotzdem, wenn wir die sozialen Bedingungen betrachten, und wie gesagt, bei NATOP ging es immer auch um soziale Gerechtigkeit. Und dieses Thema müssen wir natürlich auch mit aufnehmen. Bei Null weiß man es nicht so ganz genau. Er hat zum Beispiel auch mal gesagt, Sozialpädagogik sei arme Leute-Pädagogik. Ich glaube nicht, dass das irgendein Kollege, eine Kollegin heutzutage sagen würde. Ne? Mhm. Also wenn, dann hätten wir sehr wohl schon einen allgemeinen Anspruch. Ne? Mhm.
Ja. Der Begriff des Sozialen ist ja in der Tat so ein bisschen indifferent. Ne?
Ja, natürlich ist es ja so, dass der Begriff des Sozialen oder auch des Gesellschaftlichen natürlich erstmal etwas sehr Abstraktes ist. Ne? Alle verstehen da was ganz anderes. Ich fange auch in meinen Seminaren im ersten Semester fange ich erstmal an, was versteht ihr unter sozial? Ne? Mhm. Und dann wird aufgelistet. Aber das Interessante ist, wenn man das jetzt mit mehreren Kursen immer wieder macht, es kommen immer wieder dieselben Sachen. Ne? Manchmal mehr, manchmal weniger. Kommt immer von der Bereitschaft des jeweiligen Kurses an und so weiter. Aber es wird eigentlich fast auch alles genannt. Ne? Viele fangen mit Gesellschaft an, fangen aber auch mit Hilfe an, mit Empathie. Ne? Also auch solche Kompetenzen, die wir als Sozialpädagogen, Sozialarbeiter haben sollten, werden angesprochen. Es wird aber auch angesprochen, Auseinandersetzung, Krisenbewältigung, Krisenlösungen und. Ne? Also von daher, das Soziale ist breit, ne? Das Verständnis des Sozialen ist breit und das kann man sehr wohl auch mit aufnehmen. Ne? Und es war oftmals vielleicht auch der geistwissenschaftlichen Pädagogik so vorgeworfen, dass sie das Soziale eben nur unter dieser empathischen Seite, ne, der Hilfsbereitschaft und so weiter gesehen hat. Ja, vielleicht. Ne? Aber andererseits, ich glaube schon, man muss es stärker aufnehmen. Und selbstverständlich braucht man zumindest eine Auseinandersetzung drum, was das Soziale ist. Ich hatte es ja auch schon bei Ihrer Eingangsfrage angesprochen. Jede Gesellschaft muss sich darüber selbst im Klaren sein, ne? Was sie hier genau betrachten möchte und manchmal schon allein eine Bedeutungsverschiebung, ne? Macht das anders. Alles andere, was so, ist das jetzt sozial, ne? Das ist ja eher aus dem Alltag heraus, ne? Das ist ein Alltagsverständnis, ne? Du bist jetzt nicht sozial zu mir, weil du so böse guckst oder weiß der Kuckuck. Ne? Das sind Sachen, ja, das liegt aber auch daran, dass gerade solche Begriffe, wie gesagt, der Begriff ist aus dem 19. Jahrhundert, also ab 1830 taucht überhaupt der Begriff sozial in der deutschsprachigen Welt auf. Ne? Und dann ist der ja wahnsinnig erfolgreich geworden. Und überall, wo es erfolgreich wird, das muss man ja auch sagen, wird es irgendwann so breit und da verstehen viele vieles drunter. Ne? Und dann ist der Erfolg eben auch kritisch zu sehen. Und da hat auch, das gilt für die Sozialpädagogik vielleicht sehr wohl, auch dort, wo sie sehr engagiert war, im ersten sozialpädagogischen Diskurs, Nohl nicht, sondern eben Nathorp und eben auch Mitstreiter, die hatten sich ja stark für die Einheitsschule eingesetzt. Ne? Bildung für alle, Sozialisierung der Bildung, so hieß das. Und auch eben für die Volksbildung, Volkshochschulen, Volksbibliotheken, ist alles eingetreten. Ne? Aber heute, wenn Sie irgendeinen fragen, einen Schulpädagogen, was die Sozialpädagogik damit zu tun hatte, dann kriegen Sie keine Antwort. Auf jeden Fall nicht, dass der irgendwie auf die Sozialpädagogik kommt. Das heißt, Sozialpädagogik ist erfolgreich und stirbt. Ne? Und diese Gefahr sehe ich schon auch immer in vielen Dingen. Es ist ja ähnlich mit dem Lebensweltbegriff von Hans Thiersch. Ne? Ja. Jeder meint zu wissen, was Lebenswelt bedeutet. Ne?
Das sind ja Begriffe, die Hans Blumenberg als absolute Metapher beschrieben hat, weil die oft so groß sind, dass sich jeder darunter vereinigen kann. Und oft sind sie eben aus so zusammengesetzten Begriffen wie Leben und Welt genommen oder Weltanschauung, ja, also Sachen, die man eigentlich nicht zusammenbringen kann. Und bei dem Thema des Sozialen scheint es ja ähnlich zu sein, dass es eben also entweder ein Containerbegriff ist oder eben eine Metapher für was Vielfältiges, Gemeinsames und in diesem Zusammenhang Stehendes. Ich denke, wir können Hermann Nohl aber auch nicht, also wir haben Hermann Nohl auch Sachen zu verdanken wie diesen Begriff oder diese Beschreibung des pädagogischen Bezugs.
Ja.
Könnten Sie das noch erläutern, was er damit meint?
Also der pädagogische Bezug, das ist sozusagen, hat er ja auch gesagt, wo der Zögling, der Lernende oder der werdende Mensch im Grunde genommen den schon gewordenen Menschen braucht, ne? Also den Lehrer, die Erzieherin und so weiter, also Erwachsene. Wir würden heute sagen, um auch im Co-Konstruktionsprozess voranzukommen, ne? Aber er hat das nicht als Co-Konstruktionsprozess gesehen, sondern als einen Prozess, von Bildung. Ne? Und der pädagogische Bezug, der braucht selbstverständlich auch die Empathie, die Hilfsbereitschaft auf Seiten des Lehrenden. Ne? Und er hat ja sogar von einem pädagogischen Eros gesprochen. Ne? Da wollen wir ein bisschen vorsichtig sein, sondern also er hat das ja natürlich klassisch, ne? Jetzt über Platon und so weiter, wobei deren Eros war tatsächlich übergriffig. Ne? Also wie gesagt, aber es ging schon hier eine liebevolle Beziehung zu schaffen, eben die Probleme, die das Kind, der Jugendliche mit sich und der Welt hat, zu erkennen. Im Grunde genommen geht es da sehr wohl auch um Verstehen, also ein hermeneutisches Verfahren. Oder das ist ja die Hermeneutik ist ja die Methode der Geisteswissenschaften schlechthin. Und dieses sozialpädagogische Verstehen, das würde ich auch schon noch wichtig nehmen. Ne? Also da kann man sagen, da können wir Hermann Nohl sehr wohl, haben wir etwas zu verdanken, dass eben diese Probleme, die das Kind hat, eben auch gesehen werden und dann eben auch bearbeitet werden. Nur würde ich jetzt sagen, Nohl selber hatte jetzt hier nicht so viel psychologisches Wissen oder auch Wissen um Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, aber auch erst recht nicht solche traumatischen Erfahrungen, was das mit einem Menschen macht, ne? Dass er das dann auch hätte weiterentwickeln können. Aber generell bringt er uns auf die richtige Schiene, ne? Mit diesem pädagogischen Bezug und mit diesen Verstehensleistungen. Also natürlich kann ich auch oder muss ich auch organisatorisch so aufbauen, dass ich genügend Bedingungen schaffe, dass da Kinder und Jugendliche gut aufgehoben sind. Ne? Mhm. Dass sie aber auch einen sicheren Ort haben, so spricht man ja in der Traumapädagogik. Ja, und wie gesagt, Nohl hat es noch mal stark eben auf der Beziehung ich zu du oder du und ich, ne, noch mal gesehen. Und das ist, ja, das ist seine stärkste Leistung. Ne? Mhm.
Hermann Nohl hat ja durchaus Entwicklungen genommen und auch in seiner Biografie kam ja auch die Zeit dann des Nationalsozialismus vor. Und da ist ja die Frage, ist sein Wirken und sein Werk vorher und nachher oder im Nationalsozialismus und dann danach, ist das ein Bruch, ist das ein gewaltiger Unterschied oder wie würden Sie das bewerten?
Also ich würde nicht von einem Bruch sprechen. In der deutschen Bewegung hat er ja viele geistige Kräfte wirken sehen. Ne? Die Jugendbewegung, die Frauenbewegung, die Arbeiterbewegung. Aber der Nationalsozialismus war ja auch eine Bewegung. Ne? Und die nationalsozialistische Bewegung, da war Nohl sicherlich naiv wie viele, hat er dann auch als eine Bewegung unter anderem gesehen. Aber dieses Deutsche, ne? Deutsche Bewegung, die in irgendeiner Weise auch das Deutsche ausmacht, das findet sich ja natürlich hier noch viel stärker, dieses das Deutsche hervorheben. Und die nationalsoziale Bewegung hatte natürlich auch, also gerade jetzt, was die Jugendbewegung betrifft, sie hatte die HJ, ne? Wo eben auch stark Jugendliche aktiv sind und Baldur von Schirach, der HJ-Führer, hat ja auch gesagt, Jugend führt Jugend. Mhm. Ja, all das passt zu Hermann Nohl. Also da konnte er es sagen, sehr wohl. Ne? Das andere wiederum, er hat ja auch durch die durch diesen Aufsatz von Gertrud Bäumer, das Pädagogische stark machen wollen, gerade in den Fürsorgeerziehungsheimen, die ja sehr disziplinierend, sehr gewalttätig, sehr auch, wo sexueller Missbrauch, das wissen wir, wussten wir auch schon damals, ne? Auch da gibt es ja schon Untersuchungen zu, ja, stattfand. Ne? Das wollten sie ja gerade mit dem pädagogischen und insbesondere mit dem pädagogischen Bezug auch ersetzen, ne? Diese gesamte Gewalt, die da auftaucht, wollten sie ersetzen. Und das hat ja eigentlich überhaupt gar nicht funktioniert. Und die Nazis, die hatten ja nun gegen Gewalt ganz und gar nichts. Ne? Berühmteste Sachen sind ja immer, es wird rücksichtslos von was weiß ich Gebrauch gemacht, auch von der Waffe. Ne? Und das wurde ja auch gerade in den Erziehungsheimen so gemacht. Ne? Also von daher muss man sagen, sind sie ja da kolossal gescheitert. Ne? Aber gleichzeitig konnte Nohl das wiederum darüber hinwegsehen und fand bestimmte Ideen des Nationalsozialismus ganz toll. Und wenn es einen Bruch gab, dann vielleicht, dass er auch die eugenischen, die rassenhygienischen Ideen jetzt auch auf einmal nach vorne brachte. Darüber hatte er vorher, vor Zeiten des Nationalsozialismus, überhaupt nichts geschrieben. Ja? Und jetzt tauchte es wieder auf, ne? Auch bei ihm. Und da hat er sich ja, möglicherweise stärker zugewandt. Also wenn, wie gesagt, es ist ein Bruch, sagen gar nicht darüber schreiben und dann darüber schreiben. Ne? Allerdings muss man ja auch sagen, dass diese rassenhygienischen Gedanken sind ja keine Erfindung der Nazis. Ne? Die gab es ja. Und sie wurden gerade in der Fürsorgeerziehung breit diskutiert. Ne? Es ging da um die schwer Erziehbaren und die schwerst Erziehbaren. Und irgendwann hat man gemerkt, da gibt es jetzt Revolten im Erziehungsheim. Mhm. Und da sind Jugendliche auf den Barrikaden. Ist dann die Reichswehr, die da eingreifen muss. Ne? Damals durfte Reichswehr noch polizeiliche Maßnahmen übernehmen. Ne? Das soll man all denjenigen sagen, die immer noch meinen, die Bundeswehr muss auch im Inneren arbeiten. Ne? Also wie gesagt, das gab es damals. Und da wurde ja dann diskutiert, das sind ja gar nicht mehr Schwersterziehbare, das sind ja sogar Unerziehbare. Ne? Wo wir dann den erzieherischen Gedanken gar nicht mehr brauchen. Und deswegen wollten ja viele aus der Fürsorgeerziehung auch ein extra Recht haben, also jenseits des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes, das Erziehung für das deutsche Kind stark machte, sondern auch ein Betreuungs ne, für die Unerziehbaren. Da war, wie gesagt, der Hermann Nohl im Grunde genommen dann auf einmal, naja, er tauchte nicht mehr so richtig auf. Er hat sich nicht mehr richtig positioniert. Eigentlich hätte er dann hier sagen müssen, nein, ne, das sind Kinder und Jugendliche, die zu erziehen sind. Und es gilt ja, die auch zu verstehen. Das hat er nicht mehr. Ne? Also das fehlt total. Das war für ihn aber natürlich die Möglichkeit, nach dem Krieg dann sozusagen an seine sozialpädagogischen Gedanken anzuknüpfen und das stärker zu machen und sich sozusagen selbst zu entnazifizieren. Ne? Aber dass er nationalsozialistische Gedanken hatte und dass er auch im Vorfeld solche Gedanken hatte durch die deutsche Bewegung, mhm, das kann man nicht leugnen. Ne? Da ist er... ja, wenn man es jetzt in Schuldfragen setzen will, klar ist er da auch schuldig. Ne? Und es war ja auch so, die Briten haben ihn ja dann auch wieder abgesetzt. Ne? Ne? Aber es war ja generell schwierig damals auch für die Alliierten, wie sie deutsche Mitläufer einordnen. Ne?
Wenn Hermann Nohl den Begriff der Sozialpädagogik eher für die Fürsorge und Wohlfahrtspflege reklamiert hatte, also nicht diesen umfassenden Blick auf Sozialpädagogik als Erziehung und Bildung zur Gemeinschaft gesehen hat, dann hatte das ja auch vielleicht eine gewisse Plausibilität. Also wenn man jetzt denkt, dass es ein drittes Sozialisationsfeld geben könnte, das weckt ja auch gewisse Handlungsbedarfe nach Professionsentwicklung und so weiter, nach Ausbildung. Das ging ja lange gut, aber man hat so den Eindruck, dass der Paul Natop jetzt so quasi wiederentdeckt wird. Also dass er in den Fachdiskurs hineingenommen wird, also aus dem Schatten des Vergessenseins herausgeholt wird. Ist das Thema Bildung der Grund dafür oder gibt es auch andere Zusammenhänge?
Also ich vermute, dass es jetzt einfach, es war ab den 80ern, Ende, Mitte 80er, haben ja vor allen Dingen Christian Niemeyer und Michael Winkler auch wiederum die theoretische Sozialpädagogik stark gemacht. Mhm. Ne? Winkler hat ja 88 eine Theorie der Sozialpädagogik geschrieben, die ja vor kurzem neu aufgelegt wurde. Und da hat er ja sehr wohl auch schon NATOP besprochen. Und Christian Niemeyer hat es ja dann noch mal stärker. Wobei beide haben ja sozusagen ein unterschiedliches Temperament, sagen wir mal so. Ne? Christian war eher kämpferisch. Ne? Mhm. Und viele haben erst mal nicht gesehen, dass hier so ein alter, bärtiger Neukantianer aus dem Kaiserreich der Sozialpädagogik was zu sagen hätte. Sie haben vollkommen recht, es war ja schon mal abgeschlossen, ne? Die Sache mit der Ausbildung, die dann eben auch an Universität und Hochschulen kam, Fachhochschulen kam, das war im Grunde genommen abgeschlossen. Und jetzt kamen vor allen Dingen auch Angriffe aus der allgemeinen Erziehungswissenschaft gegenüber der Sozialpädagogik, die Pädagogik sei, die mit dem Pädagogischen nichts mehr zu tun hat, hat, glaube ich, Prangel gesagt. Und andererseits war es so, dass man mehr oder weniger die Soziologie als Leitwissenschaft hatte oder stark machte. Ne? Und das haben Leute wie Christian Niemeyer und Michael Winkler so auch nicht akzeptieren wollen und haben insofern auch den ollen NATOP wiederentdeckt. Ne? Aber wenn ich Winklers Sozialpädagogik betrachte, ging es schon um ein bisschen mehr, nicht nur um irgendeinen Klassiker zu entdecken. Das hat ja später dann Christian Niemeyer gemacht in seinem Klassikerband, wo er den, eben den Vergessensten aufgelistet hat, sondern es ging schon darum, das sozialpädagogische Problem überhaupt zu entdecken. Und da geht es schon um die Frage, wie kann das Individuum in die Gesellschaft integriert werden und was kann die Gesellschaft auch tun, ne, dass es hier zu Integrationsleistungen kommen kann und welche Bedürfnisse an Erziehung und Bildung haben sowohl die Individuen wie eben auch die Kollektive. Ne? Ja. Und das ist im Grunde eine ganz alte Frage, da muss man ja nicht bei NATOP anfangen, da kann man ja schon bei Karl Mager ja den nachweislich ja den Begriff
in die Welt gesetzt hat.
Genau, in die Welt gesetzt hat, im Grunde genommen kreiert hat. Und das sind die entscheidenden Aussagen, glaube ich. Und darauf hat ja dann auch später Jürgen Reyer in seiner Geschichte der Sozialpädagogik, ja, wobei man ja vielleicht auch noch immer sagen muss, da hatte man immer so, dass wir müssen uns ein bisschen kleiner machen. Reyer schreibt kleine Geschichte der Sozialpädagogik. Also eine größere kannst du eigentlich gar nicht kriegen. Ne? Michael Winkler schreibt eine Theorie der Sozialpädagogik. Sprich, es kann auch eine andere geben. Ne? Also immer ein bisschen klein. Immer ein bisschen. Wobei, wenn man die beiden Männer jetzt persönlich kennt, weiß man, die haben schon ein großes Ego. Also die machen sich eigentlich normalerweise nicht klein. Ne? Also wie gesagt, aber das gehörte auch immer irgendwo dazu. Ne? Und da hat lange Zeit die Sozialpädagogik auch eben gesagt, ja, wir haben den Gegenstand nicht gefunden und so weiter. Ja, weil ihn, sagen wir mal, Nohl und Schüler auch nicht unbedingt so die Welt gesetzt haben, diesen Gegenstand, das Problembewusstsein und so weiter. Ne? Das muss man vielleicht sagen.
Können wir vielleicht noch mal zu dieser NATOP'schen Vorstellung von Erziehung und Bildung zur Gemeinschaft durch Gemeinschaft kurz verweilen. Gemeinschaft, das ist so ein Begriff wie das Soziale. Ja, ja. Also es ist halt, ich sage jetzt mal böse, es ist ein Containerbegriff. Da kann man Wie kann man sich das vorstellen? Also an was dachte Paul Natup, wenn er von Gemeinschaft sprach?
Also
was hieße das vielleicht auch im Transfer auf die moderne Gesellschaft? Mhm. Wo finden wir da Gemeinschaften?
Wie gesagt, für ihn geht es im Grunde genommen immer um eine ideale Gemeinschaft, sprich eine gerechte Gemeinschaft. Ja. Aber er hatte nicht den Begriff der Gemeinschaft so gewählt, dass das Individuum in dieser Gemeinschaft sich unterordnen müsste, sondern Gegenteil. Ne? Es war, also er hat ja einen monadischen Begriff. Ne? Und viele haben diese Monade nicht unbedingt gesehen. Also sprich, das Individuum kann nicht ohne Gemeinschaft, die Gemeinschaft kann nicht ohne die Individuen. Mhm. Die können sich sozusagen auch nicht gegenseitig auflösen. Ne? Mhm. Das hat man lange Zeit auch übersehen. Ich vermute, dass auch die harschen, verdickte gegenüber Natups Sozialpädagogik in den 70ern, wie von Helga Marburger zum Beispiel oder auch selbst auch Pippert, ne? Die hatten das so nicht so richtig gesehen. Die haben den Gemeinschaftsbegriff immer auch durch die Brille im Grunde genommen des nationalsozialistischen Gemeinschaftsbegriffs, du bist nichts, dein Volk ist alles, gelesen. Das kann man ja dem Natup nun wahrlich nicht zuordnen. Ne? Also wie gesagt, er hatte die Gemeinschaft gesehen, wir könnten es auch heute sagen, er war insofern realistisch, weil tatsächlich leben wir nicht ohne Gemeinschaft, ja, ne? Wir als Menschen, aber auch gleichzeitig eben idealistisch hin zu dieser gerechten Gemeinschaft, wo für alle Bildungsmöglichkeiten da sein müssen, wo die Erziehung des Willens, das wir würden auch heute sagen vielleicht die Moral, so gestaltet werden muss, dass wir damit auch eine gerechte Gemeinschaft immer anstreben wollen. Mhm. Ne?
Ja, also ich versuche mir das jetzt gerade vorzustellen, was das also für die berufspraktische Orientierung bedeuten könnte. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass in der Traditionslinie Nohl, Wenninger, Mollenhauer eigentlich auch und Thiersch, Böhnisch, ich sage jetzt mal so, diese Linie, dass da im Grunde genommen Sozialpädagogik auch als eine Art, ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber als eine Art Nothilfe verkürzt wird, dann könnte man jetzt über Paul Natup das Feld weiten und ich müsste mir dann nur als berufspraktisch orientierter Mensch dann sagen, okay, Idealgemeinschaft ist das eine, aber muss ich denn dann nicht auch stärker auf gemeinschaftspädagogische Konzepte achten? Das heißt also, das Medium von Gemeinschaft auch versuchen, stärker abzugrenzen oder auch vielleicht in den Blick zu nehmen, abgegrenzt von individualpädagogischen Vorstellungen. Und wenn das so wäre, bin ich dann als Sozialarbeiter, jetzt wieder sehr überspitzt gesagt, dann in der Rolle, dass ich Gemeinschaften generieren muss für meine Klienten?
Ja, das ist ja schon auch so eine Frage. Höchstwahrscheinlich gibt es ja keine idealen Gemeinschaften, weder in der Familie, noch in der Schule, noch im Kindergarten. Ne? Und in der Berufswelt eben auch nicht. Ne? Da war jetzt, sagen wir mal, auch, ich glaube, Natup hatte, sagen wir mal, empirisch da jetzt auch wirklich nicht so wahnsinnig viel Ahnung. Von daher müssen wir es natürlich erstmal erforschen, ne, und analysieren. Das andere, Gemeinschaften zu kreieren, ist ja auch immer Programm gewesen. Ne? Also,
auch bei Nohl eigentlich. Ja, ne? Oder zumindest in der reformpädagogischen Ausrichtung, genau, ne? Also Odenwaldschule.
Richtig. Gründen Sie einen Jugendclub, schon haben Sie in irgendeiner Form etwas mit Gemeinschaft zu tun. Ne? Und davon natürlich eine Gemeinschaft, die auch irgendwie funktionieren soll. Und natürlich auch mit großen partizipativen Elementen, demokratischen Elementen, ne? Wo Jugendliche sich dann eben selbst organisieren können. Das war auch großes Programm. Im Grunde genommen kann man auch die gesamte Gemeinwesenarbeit auch darunter nehmen. Ne? Und da sind wir allerdings, da hat der Lothar Bönisch immer von Entgrenzung gesprochen, weil das kannst du wirklich dann ja endlos machen. Ne? Da gibt es keine Grenze mehr, wo nicht Sozialpädagogen irgendwo Gemeinschaften organisieren, sei es Stadtteilfest oder wie gesagt, in Organisationen. Wir hatten auch im Vorfeld jetzt schon über eine Organisation geredet, ne, betriebliche Sozialarbeit etc. Ne, überall. Und auch, das wissen wir auch bei der Erlebnispädagogik, wo wir zumindest temporär Gemeinschaften gestalten.
Ist der Punkt, ne? Also, ja. Gemeinschaft als Erfahrung, als Gemeinschaftserfahrung oder auch temporäre Gemeinschaftserfahrung zu generieren, ist ja durchaus im Rahmen des Machbaren. Aber wenn man sich Gemeinschaft als ein ja, sozialisierendes Milieu, vielleicht auch im Sinne dann Paul Nathorps vorstellt, dann wird die Luft doch ein bisschen dünn. Also zumindest jetzt für mich als systemtheoretisch orientierter Mensch, wie soll ich eine Gemeinschaft aufbauen, die also so tragfähig fähig ist und auch im Sinne dieser Wertevermittlung dann so agiert, dass sie meinem Klienten gut tut. Ne? Ja, da wäre ich überfordert.
Absolut. Also sagen wir mal, der einzelne Sozialpädagoge, Sozialpädagogin ist da überfordert, aber auch eine größere Organisation könnte das gar nicht leisten. Ne? Mhm. Also sagen wir mal, natürlich ist hier ein Nathorp, neukantianischer Philosoph, zum alteuropäischen Denken, ne, wie das Luhmann gesagt hat. Ja. Da gehört er nun eindeutig hin. Ne? Jetzt war natürlich auch die Frage, Sie hatten ja gefragt, warum Nathorp so lange vergessen war. Über die Luhmannisierung der sozialen Arbeit gab es ja auch schon Auseinandersetzungen. Mhm. Ne? Dass man eben gesagt hat, wir können das jetzt auch nicht mehr nur so sehen. Ne? Ja. Wobei ich die Sachen, die Bommes und Scheer geschrieben haben, eigentlich immer gut fand, auch wenn sie auch schon fast in die Richtung der Nathorpschen Unverständlichkeit manchmal gehen. Ne? Wie gesagt, man muss sich gut einlesen können in solche Auseinandersetzungen. Also eine richtige Antwort kann ich Ihnen da gar nicht geben, aber wir können nur sagen, es wird andauernd gemacht. Ne? Mhm. Also sagen wir, es ist ein empirischer Fakt, dass Gemeinschaften generiert werden. Treten ja auch immer wieder zivilgesellschaftliche Neukreierungen auf, wo kein Sozialpädagoge beteiligt war. Ne? Also das passiert ja. Ne? Mhm. Und da war auch kein Politiker beteiligt und auf einmal sind sie da. Aber dann, ne, wissen wir ja, dann passiert ja doch wieder was. Ne? Dann greift die Politik es auf, möglicherweise suchen aber auch die Leute dann Unterstützung im Gemeinwesen. Ne? Also wir haben jetzt auch breite sozialarbeiterische Tätigkeiten für Ehrenamtler. Mhm. Ne? Also denkst du ja eigentlich zuerst, die machen da so ein Ehrenamt, ne? Machen das von sich aus, aber dann brauchst du doch wiederum irgendwo noch eine Unterstützung und die wird dann von Sozialarbeitern geleistet. Ja. Ne? Ja.
Vielleicht können wir noch mal zur Sozialpädagogik als wissenschaftliche Disziplin und Gegenstand einer Disziplinentwicklung zurückschauen. Ein Kollege, Jürgen Reier, hat mal gesagt, dass die mit Hermann Nohl die Sozialpädagogik eigentlich zu einer Art Ausbildungswissenschaft verkümmert, hat er, glaube ich, nicht gesagt, aber zumindest so gemeint möglicherweise. Wobei das Winkler und Niemeyer wahrscheinlich auch nicht in Abrede stellen würden, diese Kritik. Und im gleichen Zuge wird gesagt, dass also im Grunde genommen mit Nathorp und seinem Vergessen eigentlich eine Chance vertan worden sei, eine Sozialpädagogik als disziplintaugliche Theoriegestalt weiterzuführen. Also, oder verkürzt ausgedrückt, also wenn mit Nohl, mit der Traditionslinie Nohl, Sozialpädagogik eigentlich zu einer Art Sozialarbeitswissenschaft geworden ist, dann wäre das möglicherweise mit Natorp nicht passiert. Würden Sie das so unterschreiben?
Das ist ja, also historisch ist ja immer so, hätte, wäre und hätte, was wäre hätte. Passiert, ne? Ja. Wenn, kann man schwer sagen. Sagen wir mal, der Begriff Ausbildungswissenschaft und auch Sozialarbeitswissenschaft in diesem Kontext, in dem jetzt Jürgen Reyer, Christian Niemeyer und Michael Winkler argumentieren, ist ja eher ein Kampfbegriff. Mhm. Ne? Um zu sagen, das war nix. Ne? Sagen wir mal, wenn man das jetzt ernst nimmt und eine Ausbildungswissenschaft Sozialpädagogik möchte, dann muss man erst mal sagen, diese Ausbildungswissenschaft Sozialpädagogik ist in Teilen gescheitert. Mhm. Ja? Weil mittels der Nohlschen geisteswissenschaftlichen Pädagogik plus Nachfolger ist es immerhin gelungen, durch den Diplom-Pädagog-Studiengang, wo Sozialpädagogik eine Studienrichtung war, überhaupt wissenschaftlich auszubilden, zu promovieren, zu habilitieren. Ja? Ich bin ja auch Diplom-Pädagoge mit dem Schwerpunkt Sozialpädagogik und Sozialarbeit. Ne? Bin promovierter Erziehungswissenschaftler und habe mich in Sozialpädagogik habilitiert. Ne? Wäre sonst in Deutschland nicht gegangen. Mhm. Also von daher kann man sagen, habt ihr gut gemacht. Ne? aber ne, dann gab es ja gleichzeitig im Grunde genommen, ohne dass die miteinander gesprochen haben, dass die höheren Fachschulen, wo Wohlfahrtspflegerinnen, Sozialarbeiterinnen und Jugendwohlfahrtspflegerinnen, Sozialpädagoginnen ausgebildet wurden, eben zu Fachhochschulen wurden. Mhm. Ne? Und die hatten zumindest jetzt erstmal lange Zeit keine Möglichkeit der Promotion. Ne? Aber dort wurde ja halt massig ausgebildet. Ne? Staatlich anerkannte Sozialarbeiter, Querstrich, Sozialpädagoginnen. Ne? Und da muss man aber auch sagen, warum hat man dann aber die Erzieherin des Kindergartens vergessen, die ja bis heute auf der Fachschule für Sozialpädagogik eben nur eine Fachschulausbildung bekommen. Ne? Also begründet lässt sich das eigentlich nicht. Das andere, es gibt auch keine ordentliche, allgemeine Didaktik der Sozialpädagogik. Es gibt sozialpädagogische Didaktiken, die auch an Universitäten ausgeschrieben werden. Ich glaube, Dresden hat jetzt gerade wieder eine ausgeschrieben. Ist aber oftmals vorgesehen, sozusagen für die Berufsschule, wo man dann eben die Pädagoginnen im Kindergarten, sprich Erzieherinnen, die staatlich anerkannten, ausbildet. Ne? Also wie gesagt, Ausbildungswissenschaft, naja, geht so. Ne? Das andere, eine Sozialarbeitswissenschaft. Ich habe überhaupt gar nichts dagegen, gegen eine Sozialarbeitswissenschaft, eine theoretisch differenziert vorgehende Sozialarbeitswissenschaft geht immer auch so vor, dass sie andere Disziplinen mit ins Boot nimmt und deren Theorien auch braucht und natürlich auch den Zugang zum Feld braucht durch diese. Ne? Und da muss man dann natürlich fragen, was hat dann sozusagen die Sozialpädagogik dafür geleistet? Da muss man schon sagen, nicht allzu viel. Wenn Sozialpädagogik und Sozialarbeit dann sozusagen gleich sind, ne, dann lässt sich ja keine Unterscheidung mehr machen. Und dann ist es vorgekommen, dass, sagen wir mal, im Modul Bildung, Erziehung, Sozialisation die allgemeine Pädagogik aufgenommen wird, aber die Sozialpädagogik, insbesondere dann auch eine NATORPsche, fehlt. Ja, da will man schon sagen, da fehlt im Grunde genommen der Sozialarbeitswissenschaft für sie sinnvolle Sozialpädagogik. Ne? Es gibt ja auch Bücher, die heißen Soziologie der sozialen Arbeit, Psychologie für die soziale Arbeit. Es müsste im Grunde genommen dann eine Sozialpädagogik für die soziale Arbeit geben, die gerade dieses Pädagogische und Soziale stärker machen könnte, sodass die Sozialarbeitswissenschaft dann daraus auch einen Gewinn hätte. Also von daher würde ich sagen, da hat gerade die Nohl-Schule eben nicht allzu viel für geleistet. Mhm. Ja, und das wäre nach meiner Einschätzung sehr wohl Programm einer aufgeklärten Sozialarbeitswissenschaft. Mhm. Ne, deswegen bin ich da, ich kann gut die Kritik nachvollziehen von Reyer, von Niemeyer und Winkler, aber es ist halt meines Erachtens ein reiner Kampfbegriff. Sozialarbeitswissenschaft sollte vorangehen, aber sie sollte auch stärker die Sozialpädagogik für sich gewinnen. Mhm. Ne? Und sie kann auch dieses, was ja tatsächlich stattgefunden hat, diese Pädagogisierung der sozialen Arbeit, das kann sie ja nicht mehr zurücknehmen. Ne? Und von daher braucht sie auch natürlich begriffliche Herangehensweisen, die das eher aufschließen. Mhm. Ne? Und da ist so diese, das ist ja erstmal nur so ein Aufruf, die sozialen Bedingungen der Bildung, die Bildungsbedingungen des Sozialen zu untersuchen, ist gar nicht verkehrt. Ne? Das können wir dann, ich habe ja schon gesagt, in der ersten Projektarbeit im Studium von Studierenden kann man sowas schon machen. Mhm. Ne? Und da finde ich eigentlich, ist der Vorwurf so nicht gut, ne? Weil er zu stark die Sozialarbeitswissenschaft im Grunde genommen delegitimiert. Ne? Würde ich nicht machen.
Ja, wie das Soziale in die Pädagogik kam. Also insgesamt ein spannendes Gespräch. Vielleicht darf ich das nochmal sagen, also mir ist auch nochmal deutlich geworden, also dass ich auch ganz konkret als sozialarbeiterischer Person mich ja fragen muss, wie breit spanne ich den Begriff des Sozialen. Ne? Und ich glaube, dass da Ihren Beitrag nochmal an Nohl auf der einen Seite und Natop auf der anderen Seite auch das nochmal sehr deutlich machen kann und macht. Und auch meines Erachtens unentbehrlich ist, um sich selber als, wie sagt man, sich eine Berufsidentität zu erarbeiten. Da kann ich das Soziale sehr klein als Nothilfe denken, aber eben auch sehr weit gespannt in einem gesellschaftlichen Kontext. Und das hat ja Auswirkungen auch auf meine berufspraktische Orientierung. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung.